Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Ja, mein Name ist Lindemann. Ich stamme aus Hamburg, arbeite aber schon seit 15 Jahren hier im spanischen Baskenland an der Universität in der Germanistik.
Wir haben in unserer Mediensendung Medias Res einen Aufruf gestartet und haben unsere Hörerinnen und Hörer gefragt, wie sie die Berichterstattung über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine wahrnehmen. Und dann hat uns Herr Lindemann geschrieben. Warum haben Sie uns geschrieben?
Ja, genau. Ich hatte mich auf diese Aufforderung hin gerne gemeldet. Und ich muss dazu vorausschicken, dass ich also schon seit 2014 verschiedentlich Augenzeugenberichte aus dem Donbass gelesen hatte und auch Berichte aus anderen Regionen der Ukraine, wonach also Gruppen von Neonazis auch in Gestalt des Azov-Bataillons verantwortlich waren für Pogrome, etwa gegen Roma-Siedlungen oder für die Geschichte mit dem Gewerkschaftshaus von Odessa, militärische Angriffe auf Zivilisten in Donbass, Folterungen und so weiter. Und nun ist ja seit letztem Jahr die sogenannte Entnazifizierung ein zentraler Baustein in der prorussischen Kriegspropaganda. Ne? Wenn man die entsprechenden Kanäle anguckt, dann wimmelt es ja geradezu von Nazis in der Ukraine, nicht nur im Bataillon Azov. Und wie viel davon Fake ist, kann ich natürlich als Medienkonsument nicht beurteilen. Ne? Nun ist aber mein Vorwurf, es kommt jetzt. In der Berichterstattung im Deutschlandfunk heißt es ja jetzt, es gebe gar keine Nazis in der Ukraine. Das seien Putins imaginäre Nazis, wie Herr Kellermann das sagt. Oder es habe seit 2014 mal ein paar Dutzend Nazis gegeben. Die seien aber jetzt eingehegt und damit bedeutungslos geworden. Und da kommt natürlich bei mir die Frage auf, wieso fehlt da was?
Das ist der Vorwurf, den unser Hörer David Lindemann erhebt. Er ist unzufrieden mit der Berichterstattung im Deutschlandfunk über Rechtsextremismus in der Ukraine. Und darüber wollen wir diese Woche reden bei Nachredaktionsschluss, dem Medienpodcast im Deutschlandfunk. Mein Name ist Pia Behme aus der Deutschlandfunk Medienredaktion und ich habe noch zwei weitere Gäste eingeladen, meine Kollegin Sabine Adler und den Politikwissenschaftler Andreas Umland.
Ja, mein Name ist Andreas Umland. Ich bin Analytiker am Stockholmer Zentrum für Osteuropa-Studien des Schwedischen Instituts für internationale Beziehungen. Ich habe innerhalb der letzten 20 Jahre, 17 Jahre in Kiew gelebt und die meiste Zeit unterrichtet dort am politikwissenschaftlichen Fachbereich der Kiewer Mohyla Akademie. Das ist eine kleinere Universität in Kiew. Ja, und beschäftige mich jetzt schon seit 30 Jahren mit osteuropäischem Rechtsextremismus, zunächst mit russischem und in den letzten Jahren auch stärker mit ukrainischem.
Ich bin Osteuropa-Expertin, im Moment beschäftigt im Russland-Team des Deutschlandfunks und habe einige Zeit in Kiew gearbeitet, das damals als Osteuropa-Korrespondentin, stationiert sozusagen in Warschau, von dort aus auch zuständig für das Baltikum, für Belarus, Polen und eben die Ukraine und war davor unter anderem Korrespondentin in Russland 5 Jahre lang und habe eigentlich seit dieser Zeit, also von 1999 bis heute, immer wieder sehr viel in diesem Osteuropa-Raum gearbeitet und dort auch sehr viele Reisen unternommen.
Herr Lindemann, haben Sie noch ein paar konkrete Beispiele für Berichterstattung im Deutschlandfunk, wo Sie ein Störgefühl hatten?
Ja, also Herr Kellermann sagte, das seien alles imaginäre Nazis. Frau Adler war das, glaube ich, die neulich sagte, habe eben mal ein paar Dutzend Nazis nur gegeben. Und der Tilko Gries äußert sich ähnlich, also es gäbe gar keine Nazis. Es fehlt einfach, ne? Es ist einfach nicht da. Dieses Thema ist nicht da.
Was wünschen Sie sich vom Deutschlandfunk da genau?
Ja, eigentlich genau dieses, dass ich so informiert werde, dass ich beurteilen kann, wo genau in der Mitte zwischen diesen beiden ziemlich monolithischen Diskursen, also Null-Nazis versus Nazis hinter jedem Baum, wo genau da ungefähr die Wahrheit ist. Im März gab es noch ein Video von Mirko Drotschmann auf Funk, was ich wirklich sehr gelungen fand und was auch übrigens 1,9 Millionen Aufrufe hat. Und da wird es ja etwas anders gehandhabt. Also Herr Drotschmann erörtert den wahren Kern des russischen Theorems, wenn ich das jetzt mal so nennen darf. und ordnet ihn dann ein. Und da komme ich bei Herrn Drotschmann noch am weitesten, der also das Thema ausführlich erörtert und dann aber sagt, passt mal auf, Leute, diese Svoboda und diese Parteien, die kriegen 3%. Also es gibt Nazis, aber die sind gesellschaftlich dann eben doch nicht so relevant, wie das in der prorussischen Propaganda dargestellt wird. Das ist so ein bisschen das, was ich mir wünsche, dass ich dann ein bisschen weiterkomme bei meiner eigenen Bemühung, irgendwie mich der Wahrheit anzunähern.
Frau Adler, Sie sind Teil des Deutschlandfunks Osteuropa-Teams und waren als Korrespondentin in Russland und in der Ukraine. Und Sie sind ja hier direkt angesprochen. Lässt der Deutschlandfunk das Thema Rechtsextremismus in der Ukraine unter den Tisch fallen?
Ich würde gerne auf das antworten, was Herr Lindemann uns ganz persönlich vorwirft. Und zwar, die Formulierung, es gäbe ein Dutzend Nazis, das bezieht sich auf einen Bericht, den ich gemacht habe, beziehungsweise ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es ein Bericht war oder ob es ein Korrespondentengespräch war. Das bezog sich rein auf das Azov-Regiment und nur darauf. Das war keine Einschätzung zu der gesamten Situation Rechtsextremismus in der Ukraine. Ich finde, das muss man trennen voneinander. Denn es ist so, dass mit der Gründung des Azov-Regiments tatsächlich Rechtsextreme aus Kharkiv beteiligt waren und beschäftigt waren. Und man davon ausgehen kann, dass ungefähr 70 Personen im Jahr 2040 dieses Regiment im Ursprung erstmal gebildet haben. Und die haben dann eine Menge Freiwillige angezogen, von denen waren keineswegs alle rechtsextrem. Das war ungefähr dann eine Gruppe von vielleicht 800 Personen und zum Jahresende war dieses Regiment angewachsen auf ungefähr 1000. Dann ist es in die Nationalgarde eingegliedert worden und war also sehr viel heterogener zusammengesetzt. Das war die Geschichte, die ich da erzählt habe und die bezog sich, wie gesagt, nur und ausschließlich auf diese Kampfeinheit. Und da ist es so, dass diese Zahl durchaus politisch verantwortlich ist und also jedenfalls sich mit dem deckt, was ich an Quellen finden konnte aus der Ukraine. Der Anführer von diesem Azov-Regiment, Biletsky heißt er, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, das ist ein sehr bekannter Rechtsextremist in der Ukraine. Der hat auch vor Gericht gestanden, ist aus verschiedenen Gründen nicht verurteilt worden. Also all das ist benannt worden. Und das Problem oder Phänomen Rechtsextremismus in der Ukraine von uns unter den Teppich gekehrt würde, kann ich überhaupt nicht erkennen. Es gab eine Beobachtung, die ich im Jahr 2013 gemacht habe. Das war die Zeit ab November 2013, als die Proteste auf dem Maidan begonnen haben. Da bin ich in Kiew gewesen über einige Monate von da an und wir sind als Korrespondenten, als Deutschlandfunk zu jener Zeit massiv mit einer Flut von E-Mails beschimpft worden und aufgefordert worden, das ist jetzt neutral ausgedrückt, aufgefordert worden, doch bitte über die ganzen Rechtsextremen auf dem Maidan zu berichten. Mir waren bis dahin die Rechtsextremen auf dem Maidan nicht aufgefallen. Und ich habe das natürlich als Aufforderung genommen, um zu gucken, habe ich was übersehen, habe ich irgendwas vielleicht nicht erkannt und bin diesem Phänomen nachgegangen und habe mich mit denen in Verbindung gesetzt, von denen ich gemeint habe, die müssten es eigentlich wissen. Das sind die offiziellen Vertreter gewesen auf dem Maidan, nämlich Rechter Sektor, eine Gruppe von unterschiedlichen Organisationen, rechtsextremen Organisationen, habe mit denen ein Interview geführt. Und habe die auch eine ganze Zeit lang immer wieder beobachtet, auch Kontakt gehalten und bin dann zu den unterschiedlichen Vertretern von jüdischen Gemeinden gegangen und habe mir das einordnen lassen. Also aufgrund dieser Recherchen habe ich dann meine Berichte gemacht, mal in größeren, mal in kleineren Formaten. Herr Lindemann hat recht, diese Berichte sind aus irgendeinem Grund nur noch rudimentär in der Mediathek vorhanden, beziehungsweise auf unserer Internetseite. Wir haben das versucht zu klären, sind nicht wirklich weitergekommen. Das hat technische Probleme mit der Neuaufsetzung des Archivs. Das ist ein bisschen schade, weil das natürlich jetzt auch zu einer falschen Aussage führt, dass der Deutschlandfunk sich nicht mit diesem Thema weder zu dieser Zeit noch irgendwann später beschäftigt hat. Aber das vielleicht erstmal so als Abriss.
Also ich muss ehrlich sagen, ich sehe dann doch noch eine Diskrepanz. Also neulich erst haben Sie auf Deutschlandfunk Kultur gesagt, das Azov-Bataillon, das seien keine Nazis. Während der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages dieses Bataillon als neonazistische Organisation einstuft.
Die Einstufung als rechtsextremistisches Bataillon ist eine Einstufung, die in der Vergangenheit vorgenommen worden ist. Dieses Bataillon wird heute nicht mehr als rechtsextrem eingestuft. Und da muss man den Unterschied machen. Das ist so, das hat eine rechtsextreme Vergangenheit. Es ist heute kein rechtsextremes Bataillon mehr. Das stimmt einfach nicht.
Vielleicht holen wir an dem Punkt Andreas Umland dazu, Politikwissenschaftler und Osteuropa-Experte. Herr Umland, helfen Sie uns da auch noch mal ein bisschen weiter. Was ist Propaganda und was ist die tatsächliche Situation, wenn es um Rechtsextremismus in der Ukraine geht?
Ja, in gewisser Hinsicht freut man sich ja als Rechtsextremismusforscher, wenn auf einmal solche Gruppen hier derartige Medienpräsenz erlangen. Meine Perzeption in den letzten 8 Jahren ist genau die gegensätzliche, die Herr Lindemann geäußert hat. Also ich hatte den Eindruck, dass die ukrainischen rechtsradikalen Parteien mit einer Detailliertheit und mit einer Frequenz analysiert worden sind in den insbesondere deutschen Medien, auch in anderen westeuropäischen Medien, die mich angesichts der Relevanz dieser Parteien in der ukrainischen Gesellschaft, die mich gewundert hat und die mich dann letztlich auch beunruhigt hat. Weil wenn man als vergleichender Rechtsextremismusforscher sich auf die Ukraine bezieht und deren Rechtsextremismus im Vergleich zu anderen osteuropäischen und westeuropäischen Rechtsextremismen betrachtet in den letzten 30 Jahren, dann ist das Verwunderliche am ukrainischen Rechtsradikalismus eher seine relative Schwäche im Vergleich zu Ländern, auch christlich-orthodoxen, hauptsächlich Ländern Osteuropas wie Serbien, Rumänien, Russland. Wenn man das im Vergleich zu diesen Ländern sieht, aber auch wenn man es im Vergleich zu westeuropäischen Ländern sieht, die Wählerunterstützung für diese Parteien in der Ukraine, die organisatorische Stärke dieser Parteien in der Ukraine, dann ist das eher unterdurchschnittlich. Und dann stellt sich für mich als vergleichenden Rechtsextremismusforscher eher die Frage, warum ist der Rechtsextremismus so relativ schwach in der Ukraine? Das heißt nicht, dass ich mich freue über die, sagen wir mal, 2,1%, die Vereinigte Rechte der Ukraine 2019 bei den Parlamentswahlen gewonnen hat. Das sind immer noch 2,1% zu viel. Aber man stelle sich vor, in Deutschland würden sich die AfD, die NPD und sagen wir mal die Identitären zu einem Einheitsblock vereinen und dann bei den Bundestagswahlen 2,1% bekommen. Nicht? Das wäre sozusagen eine äquivalente etwa Situation. Und anders als Deutschland ist die Ukraine kein wohlhabender, liberaler und hochentwickelter demokratischer Staat. Es ist ein Transformationsland und seit 8 Jahren ein Land im Krieg. Und da würde man eigentlich erwarten, dass Rechtsradikale wesentlich stärker sind in den Wahlen, in ihrer Präsenz in der Gesellschaft, in ihrer organisatorischen Stärke und im Vergleich also zu dem, was Rechtsradikale in ganz Europa an Wahlergebnissen einfahren, ist das, was in der Ukraine passiert, eher verwunderlich. Zur Geschichte dieses Bataillons und dann später Regiments, ich habe mich damit relativ früh beschäftigt, sollte man, ich glaube, vor allen Dingen sagen, dass vor Mai 2014 diese Gruppe, die die Führung dieses ursprünglich semiregulären Bataillons übernommen hat und die tatsächlich aus dem rechtsextremen Milieu kommt, diese Gruppierung nannte sich Patriot der Ukraine, das selbst den meisten ukrainischen Politikwissenschaftlern schlicht unbekannt war. Das war also eine kleinere, so nach deutschen Maßstäben freie Kameradschaft, die dann vor dem Hintergrund der Krim-Annexion und des ausbrechenden Pseudobürgerkriegs in der Ostukraine dieses zunächst semireguläre Bataillon gebildet hat, aus, wie Frau Adler richtig sagte, ca. 70 Angehörigen, von denen dann die Führungspersonen, auch da waren übrigens nicht alle rechtsradikal, das war so eine Mischung aus Fußball-Ultras, Fußballfans und eben diesen Rechtsradikalen aus dem Patriot der Ukraine. Das ist also ein Phänomen, was entstanden ist vor dem Hintergrund des bereits ausbrechenden Krieges. Und ich glaube, das ist letztlich der wichtigste Unterschied an dem Azov-Phänomen zu dem, was wir normalerweise im Westen als Rechtsextremismus verstehen. Wir sehen Rechtsextremismus als eine Gefahr, weil Rechtsextremismus, wie wir aus der deutschen Vergangenheit wissen, zu Krieg führt. In der Ukraine ist der Rechtsextremismus zu Prominenz gelangt, zumindest derjenige, der durch das Azov-Bataillon ausgedrückt worden war, durch den Krieg. Es ist eine Reaktion auf Krieg und es ist eine Einheit, die zur Landesverteidigung gegründet wurde. Und dann hat es eben Ende 2014 auch eine Trennung gegeben zwischen der politischen Komponente von Azov und der militärischen Komponente mit der vollständigen Eingliederung dieses Bataillons in die Nationalgarde, der Umwandlung dann in ein Regiment. Und dann gab es immer noch Verbindungen zwischen der politischen Azov-Bewegung, die dann zur Gründung der Partei Nationales Korps geführt hat, und dem Azov-Regiment. Und das ist auch sicherlich kritikwürdig. Allerdings muss man auch hier sagen, dass die Affinität zwischen Rechtsextremismus und Streitkräften nichts Ungewöhnliches ist im internationalen Vergleich. Wir haben auch in der Bundeswehr regelmäßig Skandale betreffs rechtsextremer Netzwerke. Und das passiert bei uns in Friedenszeiten, in denen wir also nicht mit Landesverteidigung beschäftigt sind. Das ist sicherlich ein kritikwürdiges Element und sollte auch besprochen werden. Aber was eben hier passiert ist in der Medienberichterstattung, ist, dass diese insgesamt doch marginalen Parteien in der Ukraine eine Präsenz in der öffentlichen Wahrnehmung nicht nur der russischen Bevölkerung, sondern auch eines Großteils der europäischen Bevölkerung erlangt haben, die disproportional einfach ist zur Bedeutung dieses Phänomens. Also wenn dieses russische Narrativ zur Rechtfertigung dieses Krieges jetzt verwendet wird, dann würde es viele andere europäische Länder geben, in denen im Grunde diese Begründung für eine Spezialoperation zur Denazifizierung noch weit begründeter wäre. Das ist, glaube ich, etwas schwer zu vermitteln als Politikwissenschaftler. Also das ist so ein Grundsatz aus den 60er Jahren noch. Das ist eine berühmte Formulierung damals von deutschen Rechtsextremismusforschern, dass Rechtsextremismus eine in Anführungsstriche normale Pathologie moderner Industriegesellschaften ist. Ja. Und so auch in der Ukraine.
Aber Sie haben am Anfang gesagt, dass Sie den Eindruck von Herrn Lindemann nicht teilen. Aber wenn Sie sagen, dass vor allem 2014 und danach Rechtsextremismus in der Ukraine viel mediale Aufmerksamkeit bekommen hat, dann ist das ja eigentlich der gleiche Eindruck wie Herr Lindemann. Sie bewerten ihn nur unterschiedlich.
Für mich drängt sich da eben der Verdacht auf, dass das eine Kampagne war und auf die dann etliche auch wahrscheinlich gutmeinende westliche Journalisten und Analytiker aufgesprungen sind, aus welchen Gründen auch immer. Und das Problem dabei war, das Hauptproblem meiner Ansicht nach, dass dann diese westlichen Stimmen, die den ukrainischen Rechtsextremismus kritisiert haben, nach Russland zurücktransliert wurden und dass das dann zur Rechtfertigung, zur Apologetik für diese Spezialoperation benutzt wird. Die sind dann dort nochmal dramatisiert worden, diese westlichen Einschätzungen des ukrainischen Rechtsextremismus als quasi unabhängige, nicht russische Quellen. Und das hat dann für viele Russen diese Spezialoperation so genannt legitim gemacht, weil es eben ein Riesenproblem angeblich gäbe in der Ukraine mit Rechtsextremismus. Und wie schon 1941 kümmert sich jetzt wieder die Rote Armee darum, dieses Krebsgeschwür zu beseitigen.
Ich würde gerne mal einsteigen auf diesen Faschismusvorwurf, der von Russland erhoben wurde. Dieser Faschismusvorwurf kam relativ früh gegen die Maidan-Bewegung. Das seien eben die Faschisten auf dem Maidan. Der Präsident hat sich selber mehrfach geäußert, dass in Kiew Faschisten an der Macht seien und Putschisten. Das hat in der Ukraine eigentlich niemanden aufgeregt, überhaupt nicht, was mich gewundert hat damals. Und ich habe versucht, mit Leuten zu sprechen und mit Politologen, mit politischen Beobachtern, mit Abgeordneten, liberalen Abgeordneten und so weiter. Und die waren ganz verwundert, dass ich ihnen diese Frage gestellt habe, weil sie gesagt haben, dass es ganz üblich ist, schon zu Sowjetzeiten nationale Bestrebungen oder auch nationalistische, also in einem positiven Sinne, wo es also tatsächlich um die Nationenwerdung der Ukraine zum Beispiel ging, aber auch der baltischen Länder, wurden diese nationalen Bewegungen immer als faschistische Bewegungen diskreditiert. Sodass dieser Begriff, wer für seine nationale Unabhängigkeit und Souveränität eintritt, für den Kreml bis heute eigentlich eine faschistische Untat ist. Und das muss man sich, glaube ich, auch vor Augen führen, dass wir da mit unterschiedlichen Begrifflichkeiten auch zu tun haben. Das hat die Ukrainer deshalb nicht interessiert und aufgeregt und im Übrigen auch liberale Russen nicht besonders aufgeregt zunächst, weil sie gesagt haben, ja Gott, das ist halt so, so beschimpft man eben den politischen Gegner in der Sowjetunion bzw. in Russland. Und dass man aber über diese im Westen erzeugte Aufregung, da sind jetzt Faschisten auf dem Maidan, das war ja narrativ, die deutschen Medien haben es, jetzt gehe ich von Deutschlandfunk aus und vielleicht auch von anderen Medien, die mit uns so vergleichbar sind, haben das versucht aufzugreifen und dem nachzugehen und es weder zu ignorieren noch zu dramatisieren. Aber wir sind dabei auch immer wieder auf Narrative gestoßen, die zum Beispiel kamen aus den sogenannten Volksrepubliken, aus diesen Gebilden, den besetzten Regionen damals. Und da wurde von Gräueltaten gesprochen, zum Beispiel ein Kind sei an eine Tür genagelt worden. Also fürchterlichste Geschichten. Und dies war alles Fake. Das waren alles Falschmeldungen. Und die machten dann aber die Runde. Und es bewegte sich sozusagen eine zusätzliche Internetöffentlichkeit, eine Internetpublizistik in diesem Fake-News-Bereich. Und die anderen, die erstmal damit beschäftigt waren, zu prüfen, was ist dran? Ist das jetzt wirklich so? Kam es dazu? Und das wurde dann ganz kräftig vermischt, denn es war tatsächlich so, dass Azov zum Beispiel tatsächlich Übergriffe gegen die Bevölkerung verübt haben. Die haben sich da schuldig gemacht. Und das wurde dann alles sozusagen ein ganz großer Brei. Das waren dann die Faschisten bei Azov und die sozusagen gegen die Zivilbevölkerung vorgegangen sind. Und das alles auseinander zu sortieren, ist nicht ganz einfach. Und wie man auch an dem, was Herr Lindemann auch erzählt hat, das fand ich jetzt auch interessant. Ich habe mir das auch mal so ein bisschen notiert, welche Beispiele Sie gebracht haben, Herr Lindemann. Da kann man eben sehen, dass einiges verfangen hat und anderes dann eben nicht und einiges stimmt und vieles eben auch nicht. Und das ist die Schwierigkeit, mit der wir zu tun haben, denn wir stehen als Medien, als journalistische Medien, einem riesigen, immer weiter hochfinanzierten russischen Propagandaapparat entgegen und kommen ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr hinterher.
Herr Lindemann, das war jetzt schon ein ganzer Batzen an Erklärungen. Können Sie damit schon mal was anfangen?
Ja, ich will erstmal sagen, ganz genau, Frau Adler, das ist ja genau, weshalb ich angerufen habe, ne? Dieser ganz große Brei. Und ich finde es auch toll, dass wir jetzt die Gelegenheit nutzen, mal über die verschiedenen Dinge zu sprechen.
Vielleicht noch was, noch eine Ergänzung zu dem, was Sabine Adler sagte, mit den Übergriffen, die unter anderem von dem damals noch semi-regulären Azov-Bataillon 2014 gemacht wurden. Die gab es tatsächlich, das ist auch dokumentiert. Auch hierzu muss man sagen, dass es diese Übergriffe seitens der irregulären und semiregulären und teilweise auch der regulären Truppen der Ukraine und Russlands generell gab, während 2014 eine große Anzahl derartiger Übergriffe und dass das eine wiederum leider normale Begleiterscheinung von Kriegen ist, insbesondere von Kriegen, in denen reguläre oder semireguläre Einheiten teilnehmen, die also nicht unter strenger Kontrolle einer militärischen Kommandostruktur stehen oder wie wir das jetzt bei dem Verhalten der russischen Soldaten in der Ukraine sehen, die offenbar den Befehl haben, Terror auszuüben. Also diesen Terrorbefehl gab es 2014 nicht, zumindest nicht auf ukrainischer Seite, aber es gab eben diese Übergriffe einer Fülle von Einheiten, die sich da gebildet hatten, teilweise Kriminelle eingeschlossen haben, alle möglichen Leute eingeschlossen haben. Das ist aber auch etwas, was wir aus anderen Kriegen kennen und was nun mal eine bedauernswerte Begleiterscheinung solcher Kriege ist. Ich glaube übrigens auch, dass das bis 2022 eines der wesentlichen Motive war für die Auslösung dieses Pseudo-Bürgerkriegs durch Russland in der Ostukraine, eben sozusagen den ukrainischen Staat aufzumischen, dort Extremismus zu fördern, zu polarisieren und letztlich dann den Pseudo-Bürgerkrieg in einen wirklichen Bürgerkrieg zu überführen, in dem sich dann tatsächlich Ukrainer bekämpfen, ohne dass Russland dahinter steht und dort seine Agenten und Emissäre mit einschleusen muss. Das ist aber nicht gelungen und deswegen hat es dann eben auch vor dem Hintergrund dessen, dass man eben diesen Pseudo-Bürgerkrieg nicht in einen wirklichen Bürgerkrieg überführen konnte, hat es dann eben jetzt auch die offizielle militärische Invasion sogenannte Spezialoperation seit dem 24. Februar gegeben. Diese Aussage, dass dort Nazis bewaffnet sind, dort gibt es einzelne natürlich Kämpfer der Ukraine, die vermutlich rechtsextreme oder sogar neonazistische Ansichten haben. Aber dieses Regiment Azov ist keine Neonazi-Einheit mehr. Das war es auch nie. Es hat eben einzelne Führungsfiguren 2014 gegeben, die einen rassistischen Hintergrund hatten. Seit 2014, soweit mir bekannt, aber auch nicht mehr diese extremen Aussagen, die noch vor 2014 etwa von Bieliecki gemacht wurden, wiederholt haben. Und dann hat es wieder, wie gesagt, diese Trennung zwischen der politischen Bewegung und dem regulären Regiment gegeben. Und ich kann hier nur noch mal darauf hinweisen, dass wir hier mit einem Land zu tun haben, das im Krieg ist. Im Krieg mit der größten Atommacht der Welt, im Krieg mit der zweitgrößten militärischen Macht der Welt, seit über 8 Jahren im Krieg ist. Und dass dieses gesamte Azov-Phänomen ein Produkt dieses Krieges, wie auch viele andere Phänomene in der ukrainischen Gesellschaft, Produkte dieses Krieges sind in den letzten 8 Jahren. Und dass es eben nicht so ist, dass der Rechtsextremismus zu Krieg geführt hat, sondern dass der Krieg zur Legitimierung dieser einzelnen rechtsextremen Politiker geführt hat. Im Übrigen ist jetzt der Wiedereinzug für Bieliecki zum Beispiel, der ist 2019 aus dem Parlament wieder rausgeflogen. Wir haben jetzt eine Abgeordnete im ukrainischen Parlament aus der Westukraine, die eine Verbindung hat zur Svoboda-Partei. Das ist jetzt die politische Relevanz von Rechtsradikalismus, wenn man diese Abgeordnete überhaupt als rechtsradikal bezeichnen kann.
Ganz kurz, wir erklären ja jetzt gerade sehr, sehr viel oder Sie bekommen sehr viele Erklärungen, Herr Lindemann.
Ja.
Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist es ja genau das, was Ihnen fehlt. Und da
genau.
Viele fangen ja auch gerade erst an, sich mit dem Thema Ukraine, Russland zu beschäftigen. Und wissen gar nicht, was in den letzten Jahren waren. Für diejenigen, die sich jetzt die Berichterstattung um 2014 rum oder danach anschauen und Berichte sehen von Überrechtsextremismus in der Ukraine, die vielleicht auch ein bisschen hochgehangen waren, die fragen sich doch jetzt auch, mir ist doch irgendwie ein bisschen komisch, warum höre ich da jetzt weniger drüber? Müssen wir noch mehr erklären?
Ja, ganz genau, Frau Behme. Also ich bin da jetzt sehr dankbar für diese Einordnung von dem Herrn Umland, denn meiner Meinung nach sollte man die Theoreme des Gegners aufgreifen und offensiv erörtern und nicht so, dass wir Hörenden nicht das Gefühl haben, da wird was unter den Teppich gekehrt, denn das lässt uns ja dann abwandern zu den Telegram-Kanälen und so weiter, ne? Deshalb finde ich das auch so problematisch. Und jetzt, wo wir die Gelegenheit haben, könnte Herr Umland vielleicht auch noch diese Geschichte mit dem Bandera ein bisschen einordnen.
Ja, da geht es um diese Bewegung und auch die Person Banderas. Das ist eine ambivalente Figur in der ukrainischen Geschichte. Und die Ambivalenz dieser Figur ist wiederum etwas, was ich eher allgemein ein Problem finde. Nicht, dass die meisten, sagen wir mal, amerikanischen Geschichtshelden, wenn man sie so bezeichnen möchte, waren mal Sklavenhändler. Nicht? Wir haben in Deutschland eine große Kirche mit Millionen Mitgliedern, die benannt ist nach einem Judenhasser, nach Martin Luther. Nicht? Wir haben eine Stadt, die 1938 zur Martin-Luther-Stadt Wittenberg umbenannt wurde. Nicht? Und wir haben eine Universität, die nach Luther benannt ist. Und nun wissen wir sozusagen für den deutschen Kontext, da können wir sehr genau unterscheiden zwischen dem Kirchenreformer Martin Luther und dem Judenhasser Martin Luther. Und da wissen wir ganz genau, dass wir, wenn wir in eine lutherische Kirche gehen, dass wir natürlich nicht damit dem Judenhass von Martin Luther huldigen. Die meisten zumindest nicht. Und bei Bandera, da sind wir sozusagen, da können wir das nicht sehen. Ich denke auch gerade, was die Person Banderas anbetrifft, das halte ich teilweise für einen Skandal, was da in Deutschland passiert. Das war also jemand, der eingesessen hat im Konzentrationslager Sachsenhausen, dessen 2 Brüder in Auschwitz umgekommen sind, wahrscheinlich von Mitgefangenen, aber eben in deutscher Gefangenschaft ermordet sind. Ein 3. Bruder von Bandera ist unter deutscher Besatzung, unter ungeklärten Umständen getötet worden. Das ist das, was uns Deutsche an der Biografie Banderas zuerst interessieren muss, nicht? Und wir müssen uns, wenn wir sozusagen über Bandera sprechen, müssen wir uns erstmal entschuldigen dafür, dass Bandera im Zellenbau in Sachsenhausen gesessen hat, dafür, dass seine Brüder in Auschwitz umgekommen sind, dafür, dass sein 3. Bruder unter deutscher Besatzung umgekommen ist. Wenn wir das alles gemacht haben, dann können wir vielleicht auch darüber sprechen, welche Ansichten nun Bandera gehabt hat. Und das gibt dann eben diese selektive Geschichtswahrnehmung. Also ich würde Bandera auch als Faschisten bezeichnen, aber er wird eben nicht als Faschist, als Nationalheld betrachtet. Nicht? Genau wie wir eben Martin Luther nicht als Judenhasser verehren, sondern eben als Kirchenreformer verehren, so verehren die Ukrainer Bandera eben als Freiheitskämpfer, der dann eben auch vom KGB 1959 von derselben Organisation, die der Wladimir Putin mal angehört hat, in München ermordet wurde. Und deswegen müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein mit diesem Thema, weil wir uns da in ein Glatteis, in ein geschichtspolitisches Glatteis begeben, was gerade für die Deutschen schwierig ist.
Frau Adler, verstehen Sie den Wunsch von Herrn Lindemann nach mehr Einordnung und auch die Sorge, dass das Fehlen der Einordnung Menschen zur russischen Propaganda hinleitet?
Also den Wunsch kann ich natürlich nachvollziehen und der Wunsch, den haben wir manchmal auch als Korrespondenten oder als Beobachter in solchen Live-Gesprächen oder in den Beiträgen und häufig fällt eben genau das, was erklärt oder was wiederholt. Es ist ja nicht immer eine neue Erklärung, sondern manchmal nur eine Wiederholung fällt hinten runter. Da wird als erstes gekürzt, wenn man zu lang ist, weil ja erstmal das Aktuelle, das Neue geliefert werden muss. Und das ist in so einer Zeit, in der wir ein unglaubliches Informationsaufkommen zu diesem Konflikt haben, wo wir jeden Tag auswählen müssen, was ist jetzt wirklich wichtig, was muss erstmal gesagt werden, was muss erstmal bekannt sein, welche Entwicklungen deuten sich in kleineren Meldungen an. Da muss man abwägen, nimmt man das schon rein, greift man das auf, um dann auch deutlich zu machen, das hat schon, hier beginnt gerade etwas, das könnte zu etwas führen, von dem wir noch nicht wissen, ob es dahin kommt, aber es könnte sein, also muss das unter Beobachtung bleiben. Und manchmal kann man das dann schon erwähnen und manchmal ist es auch so, da fällt auch das hinten runter, aber wir haben es zumindest als Korrespondenten dann schon gesehen und haben es im Auge. Und dann kommt manchmal für die Hörerinnen und Hörer der Eindruck, ja, wo kommt das denn jetzt plötzlich? Her. Und an der Stelle muss man spätestens erklären, dass das also tatsächlich schon sich etwas angedeutet hat und so weiter. Also das ist tatsächlich so, man kann eigentlich nicht genug erklären. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass die Menschen ja sehr, sehr viel informieren, sich sehr vielfältig auch in unterschiedlichen Medien informieren und wir jetzt nicht davon ausgehen müssen, ich sag's mal jetzt ganz salopp, dass wir jedes Mal bei Adam und Eva anfangen müssen. So auch nicht. Damit unterschätzt man auch die Hörerinnen und Hörer. Das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen sie ernst nehmen, wir wollen sie nicht unterschätzen und wir wollen aber auch gerne zur Kenntnis nehmen und darauf reagieren, dass sich nicht jeder wie wir den ganzen Tag mit Informationen und mit Nachrichten beschäftigen kann, sondern darauf angewiesen ist, dass es kompakt, aber auch wirklich trotzdem gründlich ist.
Herr Lindemann, was würde Ihnen denn reichen an Einordnung? Was brauchen Sie von Frau Adler?
Ich verstehe natürlich den Punkt, dass Frau Adler nicht jedes Mal bei Adam und Eva anfangen kann. Aber vielleicht könnte man über das Thema oder man hätte über dieses Thema auch mal ein langes Feature machen können, was einem diese Sachen so ein bisschen aufdröselt und hilft, in dem großen Brei, wie wir ihn vorhin genannt haben, zurechtzufinden. Also bei der weltpolitischen Lage, NATO-Osterweiterung und so weiter, da hat es ja stattgefunden. Da gibt es ja diese Features von Andreas von Westphalen, die ich also sehr, sehr genossen habe. Aber bei diesem Thema, da gibt es, wie gesagt, seit Jahren gar nichts. Na, und das war so ein bisschen der Punkt. Also wir haben heute ja angefangen damit aufzuräumen, habe ich den Eindruck.
Aber Herr Lindemann, es ist nicht so, dass man, nur weil man es nicht gehört hat, es das nicht gab. Also das, oder weil man es jetzt nicht mehr im Internet findet. Ich finde, wir müssen da mit der Internetredaktion reden. Das ist absolut wichtig, dass man sowas wiederfindet, damit eben nicht der Eindruck entsteht, es hätte nicht stattgefunden. Aber das ist natürlich im Radio noch mal mehr der Fall, nur weil man es nicht gehört hat, weil man schlicht und ergreifend nicht alles hören kann, kann es trotzdem stattgefunden haben und hat es sehr häufig auch.
Ja, das ist möglich. Also ich höre eigentlich nur Radio. Ich habe gar keinen Fernseher.
Aber Sie schlafen
Jahren
noch
nicht.
Mal.
Deshalb, ja. Also ich glaube schon, dass es diverse Leute gibt, die diese Beobachtungen, die ich hatte, teilen werden.
Das ruft nach einem Hintergrund.
Das ruft nach einem Hintergrund, genau.
Ich kann auch empfehlen, als Hintergrund gerade erschienen in den Ukraine-Analysen ein Text von Ivan Gomsa, ein ukrainischer Politikwissenschaftler, speziell über das Azov-Phänomen. Und ich kann ja auch solche Analytiker wie Ivan Gomsa oder Anton Scherevtsov aus Sewastopol übrigens oder Vyacheslav Lichachow aus Moskau, jetzt in Kiew lebend, empfehlen, weil das alles vergleichend arbeitende Rechtsextremismusforscher sind. Also Gomsa hat promoviert über französischen Ultranationalismus, Lichachow hat geschrieben hauptsächlich über russischen Rechtsextremismus, Anton Scherevtsov viel über westeuropäischen Rechtsextremismus, und die betrachten eben dieses Azov-Phänomen und den ukrainischen Rechtsextremismus unter vergleichender Perspektive und nicht mit dem Alarmismus, den man häufig gerade bei linksorientierten Kommentatoren finden, für die dann eben 2,1% für den Vereinigten Block der ukrainischen Rechtsextremisten bei den letzten Wahlen im Kriegszustand des Landes eine Katastrophe ist, nicht? Und wenn man aus der vergleichenden Forschung kommt, dann weiß man, dass leider Gottes eben solche Wahlerfolge, wenn man das dann 2,1% als Wahlerfolg einordnen möchte, eher die Regel sind, beziehungsweise eher noch unter dem Durchschnitt liegen, als das, was wir eben normalerweise in auch hochentwickelten und stabilen und reichen westlichen Gesellschaften haben.
Zum Abschluss, Herr Lindemann, Ihre Frage, ist die beantwortet? Ist Ihr Vorwurf entkräftet? Wie gehen Sie aus dem Gespräch raus?
Ja, ich freue mich. Ich habe das Gefühl, ich konnte damit was anstoßen, denn ich möchte wiederholen. Also es gab wirklich keine Berichterstattung zu dem Thema. Und ich bin auch sehr glücklich mit der Einordnung, mit dem Faktencheck sozusagen, ne, den uns Herr Umland hier angeboten hat. Ja, ich freue mich darüber, dass ich da was anstoßen konnte. Bei diesem speziellen Thema sind wir, glaube ich, einen Schritt weitergekommen.
Frau Adler, was nehmen Sie heute mit?
Ich nehme mit, dass Herr Lindemann sich von mir nicht hat überzeugen lassen können, dass wir schon berichtet haben darüber, das mehrfach auch, und dass er mit dem Eindruck rausgeht, dass derjenige, der seinen Informationsbedarf befriedigen konnte, der Experte ist, auf den wir natürlich als Journalisten auch wirklich sehr gerne zurückgreifen, auf Andreas Umland. Ich konnte bei Herrn Lindemann nicht landen, ich nehme es zur Kenntnis.
Herr Umland, was nehmen Sie mit?
Ja, ich freue mich auch, dass das heute stattgefunden hat und dass man einiges nochmal dazu erklären kann. Ich denke, das Ganze hat sich im Grunde auch durch die Macht des Faktischen geklärt, nicht? Seit dem 24. Februar haben wir eben eine Spezialoperation zur Entnazifizierung der Ukraine. Und jetzt hat sich für mich auch in gewisser Hinsicht geklärt, warum denn aus meiner Sicht da eben so viel berichtet wurde, so prominent immer wieder dieses Thema dieser relativ unbedeutenden ukrainischen rechtsradikalen Parteien war. Das war im Grunde Kriegsvorbereitung.
Dann vielen Dank in die Runde. Und wir warten auf Frau Adlers Hintergrund zum Thema Rechtsextremismus in der Ukraine. Wie groß ist das Phänomen Rechtsextremismus in der Ukraine? Und wie berichten Medien darüber? Wie berichten wir, wie berichtet der Deutschlandfunk darüber? Das war unser Thema heute bei Nachredaktionsschluss. Und wir sind darauf gekommen, weil unser Hörer David Lindemann sich bei uns gemeldet hat. Und diskutiert haben wir das mit Sabine Adler aus dem Deutschlandfunk Osteuropa-Team und mit Andreas Umland, dem Politikwissenschaftler und Experten für Rechtsextremismus in Osteuropa. Wenn auch Sie eine Frage oder möglicherweise auch Kritik zu unserer Berichterstattung haben, dann schreiben Sie uns gerne. Aber auch dann, wenn Sie etwas in den Medien bemerken, über das Sie mit uns gerne sprechen wollen, in anderen Medien oder in der Berichterstattung allgemein, dann schreiben Sie uns, so wie Herr Lindemann das gemacht hat, am besten eine Mail an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Nach Redaktionsschluss in einem Wort und dann @deutschlandfunk.de. Mein Name ist Pia Behme und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Schön, dass Sie alle dabei waren.
Ja, ganz herzlichen Dank auch von mir.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.